Meine Damen und Herren, Bloodborne Diaries, die Folge 13, das Ende, Fragezeichen. Wir wissen es, ja, wir sind quasi, wir haben da irgendwie Bosse vor Kinderwägen erschlagen. Jetzt geht's zurück in den Hunter Stream und wir haben es, glaube ich, schon angedeutet, da ist was komisch. Und was da komisch ist und was dann passiert ist, darüber rede ich jetzt mit Dom Schott. Hallo Dom.
Herzlich willkommen. Ich freue mich, hier zu sein und diese Reise mit in dieses vielleicht entscheidende Kapitel begleiten zu dürfen. Ganz spannender Moment in unserer Reise, auch rückblickend.
Ja, genau. Ja, weißt du, wie ist unser Stand eigentlich, was denn hier Nito-Challenges angeht?
Ich kann es dir sagen, aber ich habe Angst, es zu sagen, weil ich das Gefühl habe, ich muss jetzt in irgendwas investieren und dir dann zuschicken und
aber wie ist da der Stand?
Soll ich es jetzt schon sagen oder wollen wir am Ende der Folge das machen?
Weiß ich nicht, oder kurz vor, also wir können ja, es wird ja jetzt dann, wir stehen ja jetzt an den Toren von einem Ereignis, da könnten sich ja noch
dieses
Dinge,
Rumdrucksen.
Können sich ja noch Dinge ergeben, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt, es kommt ein bisschen drauf an, wie es ist, ich dachte, es ist so knapp, dass es egal ist, aber du klingst so, als ob du denkst, das wäre gar nicht so knapp.
Ich weiß es nicht. Ich würde einfach mal sagen, wir heben uns diesen Spannungsbogen mal noch auf und lösen den auf, wenn wir erzählt haben, was jetzt als nächstes auf uns wartet und gewartet hat.
Na dann. Gut. Dann machen wir es so rum, meine Damen und Herren. Also wir kehren nach dem Kampf gegen Margos, oder, ich glaube Margo oder Margos Wet Nurse, kennen wir zurück, ja, in den Hunter's Dream. Und ha, Potzblitz, ja. Die Hütte steht in Flammen, das Haus brennt, ja, und unsere treue Lady Upgrade, aka The Doll, dieses Mal sagt so, ja, geh runter zum großen Baum der Görmen, der wartet da schon auf dich. Und wir denken uns so ein bisschen, hä, wieso brennt die Hütte? Was will der Görmen von uns jetzt auf einmal? War der nicht irgendwie vor, weiß ich nicht, 5 Jahren das letzte Mal in der Hütte und saß da in seinem Rollstuhl und hat uns gesagt, wir sollen irgendwie bei der öden Chapel mal ein bisschen nach dem Rechten sehen. Was ist hier los?
Fand das, war ein sehr faszinierender Moment. Man kennt das ja aus Filmen, dieses ganz berühmte, wenn eine Filmfigur etwas sieht, was sie erstaunt, aber dann guckt sie erst nochmal weg, als habe sie nichts gesehen und dann sieht man ihr an, wie es in ihrem Kopf plötzlich irgendwo einrastet, dann blickt sie nochmal zu dem Gesehenen zurück und dann kommt eine Reaktion von Erstaunen oder Unglaube und das ist immer, wirkt im Film immer so ein bisschen überzeichnet und überdreht, aber hier saß ich exakt so vorm Fernseher. Ich kam zurück quasi durch die Wohnzimmertür, stand im Hunter's Dream und guckte da hoch zu dieser Hütte, die plötzlich lichterloh, dramatisch brannte vor dem Horizont. Und dachte mir, hallo, na, ist ja alles wie immer, guckte weg und dann, Moment mal, was ist denn, das ist aber so vorher nicht gewesen. Wir haben ja schon festgestellt im Laufe unseres Abenteuers, es verändert sich immer mal wieder hier in dieser Welt was, der Himmel verändert sich, bestimmte Dinge sind im Horizont zu sehen, bilden wir uns zumindest ein. Und jetzt plötzlich aber sowas, ein ganz intensiver Eingriff in die gefühlte Sicherheit dieses Safe Spaces, dieses Zentrums der Sicherheit, wo wir uns immer wieder zum Aufleveln und Einkaufen aufgehalten haben. Und das war schon bemerkenswert. Und tatsächlich das Erste, was ich gemacht habe, ist zu dieser Hütte ranzurennen und zu gucken, ob man noch reinlaufen kann.
Ja, siehst du, das habe ich nicht gemacht. Ich habe automatisch gedacht, natürlich nicht. Und der Gag war, ich hatte auf Twitter gesehen, weil du es gepostet hattest, der Dom hat es schon durchgespielt. Dann bin ich zu dir gerannt und habe gesagt, oh, Dom, Mensch, jetzt hast du es schon durchgespielt. Wir hätten den DLC machen können. Dann hast du gesagt, ja, wir können ja theoretisch, können wir ja die New Game Plus dann auch hinspielen. So, und dann habe ich gedacht damals, ja, das ist ja blöd. Ne? Und ich hätte ja mal irgendwie beim Endgegner kurz warten können. Und jetzt ist mir exakt ja im Grunde genommen das Gleiche passiert. Ich stand auf einmal vor dieser brennenden Hütte und dachte so, oh fuck.
Ja.
Oh fuck.
Ja.
Jetzt ist auch für mich zu spät. Ja. Und ja. Ich hab dann im Nachgang gemerkt, okay. Lady Upgrade funktioniert noch, die Workbenches innen drin, obwohl die Hütte lichterloh brennt, kann man weiterhin benutzen. Ich hätte also in dem Moment trotzdem mich wieder zurück nach Janem in den Cathedral Ward beamen können und hätte dann den DLC spielen können.
Ja, da müssen wir kurz Kontext geben, dieser DLC, man kann es ja schon denken, vielleicht haben wir es auch schon mal hier und da erwähnt, das ist mal wieder jetzt nicht so einer, den man aus dem Menü auswählen kann, wie es in jedem anderen Spiel dieser Welt üblich wäre, nein, es ist ein Souls-Spiel, deswegen gibt es eine komplizierte Wegbeschreibung mitten in die Spielwelt zurück, wo man dann irgendwo den richtigen Knopf auf der linken Bodenplatte drücken muss und folgende Itemliste noch im Inventar in einer gewissen Reihenfolge sortiert haben muss, damit sich der DLC öffnet. Das bedeutet, an dem Punkt, das wusste ich eigentlich gesagt gar nicht. Ich habe gedacht, okay, oh, das kann ich dir an der Stelle mal sagen. Ich habe immer gedacht, also ich muss das kurz aufräumen, damit die Leute nichts Falsches von mir denken. Ich wusste, der DLC soll sehr gut sein. Und ich hatte nicht vor, diese DLC-Sache jetzt so absichtlich zu sabotieren und zu sagen, nö, ich spiel's einmal durch, ist mir doch egal. Sondern ich dachte immer eines. Ich dachte, wenn man im Hunter-Stream zu einer bestimmten Ecke läuft, quasi so ein bisschen runter den Weg folgt, dann kommt man an ein kleines Gartentürchen und man kann durch das Gartentürchen durchschauen und sieht schon, auf der anderen Seite geht's weiter. Da ist immer noch ein kleines Stück Gärtchen, auch wieder ein paar Grabsteine, ein großer Baum. Es sieht alles vertraut, aber doch anders aus. Und ich war mir also potzblitz sicher, hier wird sich, sobald ich die 20 Euro für den DLC ausgegeben habe, wie von magischer Hand das Türchen öffnen und dann darf ich von hier aus den DLC betreten. Stellst du dir aus? Nein. dieses Türchen öffnet sich zwar jetzt zu diesem Moment, aber aus einem anderen Grund heraus. Und zwar, Lady Upgrade, du hast schon gesagt, sagt zu uns, na hier, der German, der Mann im Rollstuhl, erwartet schon auf uns. Und ich dachte in diesem Moment ehrlich gesagt immer noch, also bisher war er uns ja immer wohlgesonnen. Das wird jetzt hier tatsächlich irgendwie der Beginn von Kapitel 2 sein. Oder wir haben die ganze Zeit nur den Prolog gespielt und jetzt geht Bloodborne erst so richtig los. Und das war die Erwartungshaltung, mit der ich in diesen Garten reinmarschiert bin. Also ich ahnte nicht, dass ich mich hier womöglich nur noch wenige Meter vom Abspann entfernt sein könnte.
Ja, also bei mir war es so, ich hatte mitgekriegt, dass man, also es gab verschiedene Leute, die mir auf allen Kanälen Warnungen geschickt haben, dass man hier sehr leicht in das New Game Plus reinschlittern kann. Und ja. Deswegen, ich hatte aber gedacht, naja, man wird es ja schon irgendwie merken. Ja, ich habe mir gedacht,
irgendwie wird man das ja schon merken.
Und jetzt ehrlich gesagt, ich hatte nur diese Schrecksekunde, wo ich gedacht habe, oh fuck, sie hatten recht. Weil ich dachte, jetzt brennt die Hütte und das ist alles zu spät.
Ja. Ja.
Dann stellte sich ja aber raus, okay, die Hütte brennt zwar, aber alles funktioniert noch. Und also in dem Moment muss ich dann sagen, doch, jetzt ist es dann doch wieder ziemlich eindeutig, ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, so, okay, die Hütte brennt. Jetzt ist die letzte Chance, noch irgendwas zu machen an diesen Grabsteinen und irgendwo hinzureisen. Und ansonsten kannst du es halt abhaken. Die brennt halt jetzt sozusagen. Aber es war schon frappierend. Ich fand es hinterher so, einerseits ist es mega cool, weil es sieht halt einfach geil aus. Ne? Auf einmal ist es wie so eine kleine Kirche, die auf so einem Hügel steht und sowas. Und du kommst in diesen Hunter-Stream, du bist da 100-mal zurückgekehrt. Ja, er sah mal hier und da vielleicht ein bisschen anders aus. Aber das ist so, diese Rückkehr in diesen in den Mutterleib sozusagen, ja, in diese kleine warme, geschützte Oase.
Von allen Bildern.
Das ist okay. Ein Standardbild für genau sowas.
Ja, naja.
Aber auf jeden Fall so ein Ort, wo man behütet ist und wo man nichts zu befürchten hat. Und jetzt auf einmal steht diese Kirche da in Flammen. Ne? Und das ist schon cool. Auf der anderen Seite setze ich da jetzt immer noch. Also auch nachdem der Abspann gelaufen ist, denke ich mir, aber warum? Wieso brennt die? Was ist denn passiert? Hat jemand die Kerzen da nicht? Die standen doch die ganze Zeit schon da rum. Es hat nie was passiert, jetzt auf einmal.
Die Antwort darauf befindet sich wahrscheinlich in irgendeiner Itembeschreibung.
Vielleicht.
Die wir nicht.
Vielleicht.
Ja, vielleicht. Ja, naja. Also ich habe dann ehrlich gesagt mir nichts Böses gedacht und bin da einfach mal zu ihm hingelaufen und dann merkte ich aber schon, er beginnt jetzt sehr bedeutungsschwanger mit mir zu sprechen und ich ahnte dann schon, okay, das läuft jetzt hier aufs Ende womöglich wirklich, also dieser Fels beginnt schon den Berg runter zu rollen, aber ich merke es zu spät und sicher war ich mir dann, als er folgenden Satz zu mir sagte, submit your life and you will be free from this terrible night. Also hier, gib dein Leben auf und du wirst von dieser schrecklichen Nacht frei, erlöst sein. Und dann muss ich auswählen, ja oder nein. Und da war mir dann klar, okay, womöglich kann ich jetzt wirklich am Ende sein. Und dann habe ich gedacht, okay, ich frage erstmal dich, André. Wie hast du diese Entscheidungssituation wahrgenommen? Wie bist du mit dieser Situation umgegangen?
Ich habe das als Frage begriffen und ich glaube auch, dass das stimmt. Willst du noch einen Bosskampf oder machen wir Schluss?
Ah, okay.
Das ist, ja, glaube ich, was das verbirgt sich hinter der Frage von dem guten Görmann an der Stelle. Ja, ich habe gedacht so, okay, wenn ich jetzt sage, nee, dann sagt er, ja, das kann ich leider nicht durchgehen lassen. Ja, das war eine rhetorische Frage, verdammt. Und wenn ich sage, ja, dann kommt irgendeine Cutscene. Ja.
Für was hast du dich denn entschieden?
Für die Cutscene.
Ah, guck mal da. Ich stand nämlich davor und ich dachte nämlich Folgendes. Es gibt verschiedene, finde ich, Interpretationsmöglichkeiten, wenn man so einen Satz hingeknallt bekommt. Ich habe mir als allererstes gedacht, okay, das bedeutet ja, ich bin jetzt offiziell in meiner Vorstellung zu dem Zeitpunkt im DLC-Garten. Und wenn er zu mir sagt, jetzt gib dein Leben auf und wirst frei sein von dieser Nacht, dachte ich mir, aha, das ist jetzt quasi wie in Dark Souls der fliegende Rabe, der uns nach dieser einem Kampf nach Sens Fortress dann bringt nach New York City. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt auf Ja klicke, kommt ein Vogel angeflogen und German setzt sich mit mir drauf und bringt mich weg von dieser schrecklichen Nacht, nämlich mitten ins Herz des DLCs, der sich dann offenbar um irgendwas anderes dreht. Und da habe ich voller Glückseligkeit und in Erwartung eines neuen Abenteuers auch auf Ja geklickt. Und stellt sich heraus, es war dann doch das Ende des Spiels. Unser Charakter kommt dann inmitten von Janam zu sich, nachdem German ihn auf eine kinoreif inszenierte Art und Weise enthauptet. Und dann ist in dieser Stadt die Sonne aufgegangen und es scheint, als wäre der Spuk vorbei. Es scheint, als wäre das jetzt plötzlich wieder eine normale Stadt. Und das war im Grunde das Ende des Spiels.
Ja, also wirklich, also die Szene ist toll, ne? Also auch, wie es gemacht ist, da ist auf einmal dieses kleine Friedhofstörchen ist auf einmal offen und dann läufst du da durch so eine Blumenwiese und der German wartet unter diesem großen Baum auf dich und da sind irgendwelche Grabsteine und so. Weiß ich nicht, sieht ein bisschen aus wie Kreuze, ne? Also so von einer Kreuzigung, so Kreuze, aber so mit so, weiß ich nicht, Efeu überwuchert oder sowas, die auch jetzt das Ganze säumen. Dann gehst du da hin, genau, und dann kommt halt dieses bedeutungsvolle, so, hey, ne, willst du quasi dein Leben aufgeben, aber dann wachst du auf aus diesem ewigen Traum. Und dann habe ich halt gesagt, so, ja komm, mach fertig. Und dann hat er das gemacht. Und dann ist aber diese Enthauptungsszene ist halt geil. Ne? Also die Kamera ist relativ weit zurück und der German steht da wirklich wie der grimme Schnitter in so einem großen Lodenmantel und mit einem Zylinder und die Sense holt weit aus. Der Mond ist riesig im Hintergrund. Das ist sehr, sehr geil.
Ja. Ja, und dann kommt man zu sich und dann ist das Leben vorbei. Und mein erster Gedanke war...
Oder es geht los.
Oder es geht los. Dazu kommen wir noch. Mein erster Gedanke war tatsächlich, oh, DLC verpasst. Zweiter Gedanke war, ach, wie schön, dass es vorbei ist. Das waren meine beiden ersten Gedanken.
Mein erster Gedanke war das jetzt alles nur ein Traum? Weil wenn ja, dann sage ich, Also die Bloodborne-Lore ist in den Details zum Glück immer noch so uneindeutig, dass man jetzt nicht wirklich mit dem Fuß aufstampfen möchte und sagen, das ist ja Blödsinn, es war alles nur ein Traum-Trope, das ist doch in Verruf, warum hat keiner sofort irgendwie Miyazaki, weiß ich nicht, einen Beutel brennenden Hundekot vor die Haustür gestellt, als das passiert ist, aber ja, also es wirkt schon sehr danach, oder? Es wirkt schon sehr danach, als ob die Auflösung jetzt, ja, das war halt alles nur geträumt.
Ich habe dann eher für mich die Interpretation angewandt hier, diese Nacht, die wir da durchlebt haben, dieses komprimierte Abenteuer fand in so einer Art Parallelwelt statt, in der wir um das Schicksal dieser, in Anführungszeichen, realen Welt gerungen haben. Und weil wir offenbar irgendwas richtig gemacht haben, alle bösen Bosse mit großen Lebensbalken kaputt gehauen, haben wir Janam und umliegende Welt gerettet. Bis zur nächsten Nacht. Und dafür wird es wieder irgendeinen Hunter brauchen, der sich dann wieder in diese Parallelwelt rein begibt und ein weiteres Mal verhindert, dass die Nacht völlig durchdreht. Das ist meine Losung, wie ich da rausgehe.
Alles ist möglich.
Ja, das ist es ja. Ja.
Wie immer. Also es gibt ja noch eine Szene dann von der Doll, von der Puppe, die dann irgendwie vor einem Grabstein niederkniet und nochmal den Zirkelschluss macht, nämlich das Sätzlein sagt, das sie immer sagt. Von wegen mit dem guten Hunter, may you find your worth in the waking world, was ja nahelegt, jetzt sind wir in der waking world und das hier ist die Traumwelt gewesen. Jetzt ist die Traumwelt in Bloodborne vielleicht auch sehr viel realer als man das sich normalerweise vorstellt. So nach dem Motto, ja, es war alles nur ein Traum, aber ein Traum in Bloodborne ist nicht ein Traum wie in echt und deswegen ist es auch nicht das Trope sozusagen. Aber naja. Ich sag mal, aber unter den From Software Enden wiederum wahrscheinlich das Beste bisher.
Also es kommt auf den Maßstab drauf an, glaube ich, den man anlegt. Ich glaube, auf eine Weise ja, weil es am ehesten das Gefühl gibt, okay, ich glaube, ich habe verstanden, irgendwas ist jetzt vorbei und wir haben es da auch irgendwie rausgeschafft, was ein cooles Gefühl war. Aber wenn man zum Beispiel den Maßstab der Absurdität und Überraschung anlegt, dann gewinnt für mich bisher Dark Souls 2. Ich will es jetzt nicht spoilern für diejenigen, die das Spiel noch nicht gespielt haben, aber was da passiert, ließ uns beide ja also mit den Händen auf dem Kopf schlagen zurück und wir dachten uns beide, dafür haben wir jetzt 400 Stunden lang Dark Souls 2 gespielt, für diesen Beschluss der Geschichte. Das war besonders skurril. Aber das hier kommt noch am ehesten einem Ende entgegen, wo man sagen kann, okay, ich habe erstens, glaube ich, etwa verstanden, was hier passiert ist vielleicht. Und zweitens, okay, das ist ein Punkt, der fühlt sich sinnvoll an, dass die Geschichte auch beendet wird, wenn man denn eben nicht noch in diesem New Game Plus weiterspielen möchte.
Ja, also jenseits von so, weißt du, Trash-Film-Abend, goldene Himbeere-Auszeichnung. Also ist es, finde ich, eindeutig das beste Ende. Also inszenatorisch. Also das Bild der Behauptung ist fantastisch, absolut fantastisch. Auch hinterher so, wenn die Puppe da so noch ganz diesen ruhigen, betenden Moment vor dem Grab unseres Helden hat und sowas, das finde ich alles sehr, sehr viel schöner, als sowohl auch die sich komischen, verneigenden Tim Burton-Schlangen im ersten Teil, als auch der, jetzt bist du auf dem Thron und viel Spaß, die Tür geht zu, Moment, aus dem zweiten.
Da hat er es verraten jetzt einfach.
Ja, natürlich. Entschuldigung, die Leute hören jetzt die dritte Staffel einer Serie und in den vorigen Staffeln wurde das alles schon gespoilert. Ich meine, wenn du jetzt die dritte Staffel von Lost anfängst, darfst du dich auch nicht beschweren. Also auf jeden Fall, das, und ich kann mich an Demon's Souls, kann ich mich gar nicht mehr erinnern und auch an Elden Ring. Also so geil kann es da noch nicht gewesen.
Elden Ring habe ich nicht durchgespielt, das kann ich dir nicht sagen.
Ich habe Elden Ring
so
weit durchgespielt, dass man sagen kann, ich glaube, da liefen die Credits. Aber es gibt ja dann noch dieses Postgame True Ending Scheißendreck, ne? Und so, aber egal.
Ja, okay. Ja, jedenfalls, genau, wir sind hier, genau, also sind wir uns einig, ich muss aber sagen, dieses Bild mit dem Vollmond und so, das ist schon toll gemacht, das sieht toll aus, aber hat man ja auch schon tausendmal gesehen. So toll hat es mich jetzt nicht vom Sofa geholt. Ich musste sofort dran denken, ich glaube, Pokémon, die Serie, die erste Staffel, da hat ein Porenta damals gekämpft mit dem Lauch in der Hand gegen einen, weiß ich nicht mehr, Voltoball. Und da gibt's exakt die Szene, nur in der Pokémon-Welt. Daran musste ich zuerst denken. Das war mein erster Gedanke, André. Ich habe Angst, dass du ab jetzt das Gespräch abbrichst, aber ich konnte nie anders. Ich habe überlegt, ob ich es überhaupt sagen soll, weil ich mich hier dann diskreditiere, aber hab's jetzt gemacht.
Das ist vor allem so ein Ding, das kann ja keiner überprüfen. Will auch keiner überprüfen. Weißt du? Können jetzt auch sagen, ja, Tom. Damals in Saber Rider Staffel 1, Folge 7, weiß ich auch noch, wie Fireball in seinem roten Ferrari vor dem Vollmond entlang gefahren ist. Und weißt du, das heißt, also, ja, aber es sah halt cool aus.
Es sah cool aus.
Und es war nicht komplett gestört. Das sind, wir müssen nehmen, was wir kriegen. Wir reden hier über ein From-Software-Ende, ja. Niemand hat behauptet, dass das jetzt irgendwie insgesamt der große Wurf gewesen ist, aber im Vergleich, ja, innerhalb dieses kleinen Kosmos, in dem wir uns hier bewegen, muss ich sagen, ich war selten erstens so inszenatorisch angetan, zweitens selten so zufrieden. Es ist auch nicht so ein irgendwie melancholisches What-the-fuck-Ende, sondern es hat sogar was Optimistisches irgendwie, ne? Also dass man das Gefühl hat, vielleicht ist der jetzt wirklich irgendwo aufgewacht und kann sein reales Leben leben, ohne dass ihm Monsterhunde ins Gesicht springen, sobald er um die Ecke läuft, wissen wir nicht, aber man kann ja hoffen. Und all das zusammengenommen, muss ich sagen, ich habe das Gefühl, es ist ziemlich cool. Und was auch gut getan hat, ist, es kam zu einem guten Zeitpunkt, ehrlich gesagt. Also du sagst, du warst froh, ich habe irgendwie nur so gedacht, also, oh ja, ja, ist okay. Also es war nicht wie bei Dark Souls 2, wo ich mich so zu dieser Ziellinie geschleppt habe und nur gedacht habe, so, jetzt mach fertig! Sondern hier war es halt so, oh jo, ja, das war doch mal gut portioniert.
Ja, ich insgesamt finde ich so reizvoll an diesem Spiel jetzt auch rückblickend, dass es so einen erfassbaren Rahmen hat, dass es eben dieses, finde ich, sehr reizvolle Szenario aufmacht, dass man ja im Grunde wirklich in einer Nacht spielt und da dann diese ganzen schlimmen Dinge erlebt und dann wacht man da offenbar in unserem Ende zumindest auf und hat offenbar alles hinter sich gelassen und überstanden. Das ist, glaube ich, auch so, dass man, wenn man dann wieder aufersteht oder zu sich kommt, wie auch immer, dass man auch keine Waffen mehr bei sich trägt, was ja auch ein sehr ungewohntes Bild ist, nach wie viel Stunden Bloodborne, sieht man die eigene Figur dann in der Gewandung noch, aber eben ohne die Waffen. Das ist auch irgendwie nochmal ein befreiendes Bild gewesen. Und dadurch, dass das so komprimiert war, hatte das so eine gewisse Würze. Ich fand es auch, um Gottes Willen, nicht zu lang. Ich habe ja versehentlich ein, zwei Areale noch überflogen, versehentlich. Ich unterstreiche es nochmal. Deswegen war es für mich ja sogar noch ein bisschen kürzer. Gleichzeitig aber, jetzt fährt hier schon der Trommelwagen vorbei, gleichzeitig muss ich aber auch rückblickend sagen, das war dann auch ein Gedanke, den ich dann beim Marinieren so hatte im Kopf. Es fehlte etwas, was ich in dieser Art Spiel eigentlich immer sehr schätze und mag und dafür auch immer gerne noch ein paar Stunden mehr in Kauf nehme. Jetzt nicht Diablo 2, ach, Diablo sage ich schon, nicht Dark Souls 2 viele Stunden, sondern so Dark Souls 1 viele Stunden. Und zwar dieses Gefühl von Epic. Dieses Gefühl, hier wirklich eine Reise zu machen durch eine Welt, die an den entlegensten Orten mir die seltsamsten Dinge zeigt. Ich meine, Bloodborne wechselt auch seine Schauplätze ab. Man ist mal im Wald, im Dorf, in der Stadt natürlich, in mehreren Schlössern, wenn man du ist, oder in einem Schloss, wenn man ich ist. Und das ist schon abwechslungsreich in dem Sinne. Aber es fehlt für mich dieses eigentlich sehr geschätzte Gefühl von Weltreise gemacht. So, ich bin jetzt hier losgerannt und habe die komplette Welt einmal gesehen und kehre irgendwo wieder zurück oder irgendwo hin. Und dieses Gefühl, das dem Abenteuer so eine gewisse Schwere gibt, das gibt's hier jetzt nicht. Es ist mehr so dieses Gefühl von, ich habe einen 90-minütigen Horrorfilm gesehen oder gespielt, in dem die Hauptfigur versucht hat, eine Nacht mit allen Möglichkeiten zu überleben und sie hat's geschafft. Und dann ist diese Szene so befreiend, wenn sie dann endlich ins Freie hinaus wankt und man sieht, sie hat tatsächlich überlebt. Das ist ein schönes Gefühl gewesen. Aber rückblickend, dieses Gefühl von Epos, das fehlte mir ein bisschen.
Ja, das stimmt. Das hat aber, finde ich, nichts mit der Spielzeit zu tun, sondern wie das Spiel gemacht ist.
Für mich auch. Also ein Faktor.
Glaube ich nicht. Also ich glaube, man könnte das in 20 Stunden, könnte man dieses Gefühl zumindest sehr viel besser vermitteln, als Bloodborne das tut. Ich finde, es ist halt einfach zu viel ist sehr ähnlich. Ne? Ich finde halt, Yharnam und der Cathedral District, die unterscheiden sich zwar nominell durch die Art, wie die Gebäude gestaltet sind, so, du rennst halt zwischen Häusern durch die Gegend. Und ich glaube, das ist so ein bisschen schon ein Problem. Dann nach hinten raus, diese Albtraum-Level sind ja dann völlig willkürlich zum Beispiel auch. Da wirst du einfach hingebeamt. Da hast du überhaupt kein Gefühl mehr von einer verbundenen Landschaft oder ähnlichem, sondern du gehst in diese komische Zwischenwelt dieses Lecture-Buildings, wo du auch nicht genau weißt, wo das jetzt auf einmal herkommt, wie du dir das vorzustellen hast, und dann gehst du in den Nightmare of Menzies oder eben den Nightmare Frontier oder was auch immer. Und ich finde, also dieses Entkoppelte, und dass es dann eben doch sehr viel in diesen sehr ähnlichen Bereichen ist, ich vermute, das trägt sehr viel mehr dazu bei, als die Tatsache, dass man halt jetzt, keine Ahnung, nur 20 oder 30 Stunden spielt und nicht 40, 50.
Was mir auch doll gefehlt hat, das ist jetzt ein Detail, auch das ist mir eingefallen und aufgefallen, das Schild, André. Dass man kein Schild haben kann, sinnvollerweise, hat mich bei der Spielweise immer wieder irritiert. Und bis zuletzt war ich kein Liebhaber von diesem sehr schnellen Spiel. Also das ist schon sinnvoll und gut gemacht für sich genommen, aber was so persönliche Vorlieben angeht, das Schild ist für mich immer noch auf dem Thron meines Herzens. Dieses Gefühl, sich hinter so einem schönen, dicken Metallwändchen verbergen zu können und Angriffe aushalten zu können, um dann aus der Deckung heraus zuzuschlagen, das ist einfach ein schönes Spielgefühl. Und das gibt's halt hier nicht, ist quasi nicht im Angebot. Kann man sich jetzt auch nicht so doll drüber beschweren. Das ist, als würde man in einen Eisladen gehen und sagen, schade, dass es keine Spaghetti gibt. Aber das ist mir auch aufgefallen. Also das fehlende Schild, hab's vermisst.
Also ging mir überhaupt nicht so. Ich finde, also nichts gegen das Schild an sich, aber fand, das war erstens eine coole Abwechslung und zweitens, nachdem ich mich eingegroovt hatte, ich liebe die Art, wie sich Bloodborne die Kämpfe anfühlen. Ich finde das richtig geil. Also, bis zum Schluss hatte ich immer Bock drauf. Es gab so ein paar, die haben mich frustriert, weil ich hatte das mit dem Kontern relativ gut raus und es gab bis zuletzt aber so ein paar, wo ich dachte, ich verstehe es nicht. In allen anderen Kämpfen funktioniert es so, wie ich es gerade lese. Das Zeitfenster sein, wo der Konterangriff funktioniert und es funktioniert ums Verrecken nicht. Und ich habe rumprobiert und rumgemacht und es wollte einfach nicht funktionieren. Und das hat mich dann immer sehr gestört, wenn es auf einmal nicht mehr so gut funktioniert hat und ich nicht verstanden habe, warum, weil es einfach irgendwie so für mich willkürlich im Hintergrund dann die Spielregeln geändert hat. Ne? So, normalerweise, jetzt versimplifiziert, ist es schon immer so ein, der Angreifer hebt bedrohlich das Schwert über den Kopf, jetzt Konter drücken. So, und dann funktioniert das in irgendwie 25 von 30 Fällen, aber die anderen 5 pissen mich dann an. Das ist das eine Ding gewesen. Aber und was ich halt generell super, super mag, ist halt einfach, wie schnell es ist und das ist halt auch sehr stark sich fokussiert auf das Ausweichen. Ich finde, ich spiele solche Spiele sowieso immer meistens auf Ausweichhechtrolle. Das ist so irgendwie naturgemäß. Aber wenn es das Schild gibt, wie in Dark Souls, insbesondere auch in Dark Souls 2, und wenn es dann auch noch so mächtig ist, lädt es einfach zum faulen Spiel ein. Und ich merke, dass ich das dann aus Sicherheitsgründen, um die Progression nicht zu gefährden, häufig benutze, obwohl es mir nicht so viel Spaß macht. Das ist halt einfach nur halt stumpf. Hinterm Schild verstecken, bis die Zeit reif ist, zuschlagen.
Ja, also ich schätze das so sehr, wie du den Bloodborne-Spielstil. Ich mag dieses auch aus so einem Kopfkino-Grund heraus, aus Immersionsgründen heraus, mag ich einfach sehr gerne diesen Szenen zuschauen, wie ich selbst mich hinter diesem Riesenschild verstecke. Zum Beispiel auch diese Turmschilde, die es ja auch dann in Dark Souls 1 und 2 gab. Und dann diese Angriffe auszuhalten, dann zurückzuschlagen, das ist für mich auf eine andere Weise, nicht auf so einer spielmechanischen, viel befriedigender als dieses hin und her und ausweichen und rollen. Das finde ich nervig, das frustriert mich und das ist auch nicht so ein Spielstil, den ich mag. Und auch wenn es mir immer wieder gelungen ist, weil ich musste das Spiel ja durchspielen irgendwie, also ich musste mich ja damit arrangieren, es fühlt sich nie befriedigend für mich persönlich an, sondern es ist immer mehr so ein Gefühl von, okay, gut, diese Hürde, ich habe es wieder geschafft, das hat schon funktioniert. Aber Spaß, dafür brauche ich ein Schild und das Gefühl, mich richtig wuchtig wie so eine Kante in den Raum reinzustellen. Erstmal beißen sich alle an meiner Rüstung ab und dann haue ich zurück. Und das macht mir, wie gesagt, spielmechanisch ist das viel weniger fordernd natürlich, aber es macht mir mehr Spaß unterm Strich. Und das ist halt, habe ich hier ein bisschen vermisst. Aber dafür umso toller fand ich hier, wenn wir schon bei dem Kampfsystem und den Waffen überhaupt sind, das Design der Waffen. Wir haben es schon mal betont und unterstrichen, als wir über unsere Neuausrüstung gesprochen haben, aber selbst die Startausrüstung ist schon cool mit diesen ausfahrbaren Waffen und den alternativen Angriffsmodi, die man sogar ineinander verketten kann, lange Angriffe, kurze Angriffe und dann eben noch diese besonderen Höhepunkte unser beider Waffen am Ende, beziehungsweise wo wir jetzt gerade sind, dieses bei mir das Schwert, das man einhändig führen kann und das man dann einfach für die schweren Angriffe in einen Steinhammer hineinsteckt und dann wird das Schwert zum Griff des noch viel größeren Hammers. Das ist einfach eine Wucht. Also das ist toll. Also vom Design her top-notch.
Ja, auch von dem Art, wie es funktioniert. Also ich finde zum Beispiel die Idee, dass man die Konter auf diese Fernkampfwaffe gelegt hat, ist absolut brillant. Ich glaube, das ist der Grund, warum das eine Spiel ist, wo mir das Kontersystem so gut funktioniert, gefällt, weil du kannst jetzt kontern, aber du musst dich nicht, wie das eigentlich sonst der Fall ist, um kontern zu können, notwendigerweise auch in tödliche Gefahr begeben. Du kannst eine gewisse Sicherheitsdistanz immer einhalten und dann konterst du halt, weil du eben über den Schuss ja konterst, ne? Aus der Distanz und dann rollst du dich schnell ran und kannst diesen Counter-Move ausführen. Und das finde ich, ist einfach für mich irgendwo genau die richtige Art von einem gnädigen Kontersystem. Das ist ganz ulkig, dass es, ne, jetzt, wir haben zwar oft schon drüber gesprochen, dass dieser Ruf von den Soulsborne-Spielen sowieso ein bisschen verquer ist, aber ausgerechnet hier haben sie ein Kontersystem geschaffen, das, weil es sehr viel milder ist als die meisten anderen, die mir sonst so begegnen, auch was ist relativ großzügig mit den Timings, wenn man erstmal weiß, wo sie sind sozusagen. Das macht es sehr, sehr angenehm. Und das andere ist halt, wie gesagt, das ist, was man halt bevorzugt. Ich mag das nicht, also ich stelle hinterher fest mit dem Schild, ich mache es, weil es die sicherere und zuverlässige Variante ist und habe aber weniger Spaß, weil es halt für mich irgendwie monotoner ist, als wenn ich dynamisch ausweiche. Aber das ist halt einfach nur so, spiele ich halt einfach lieber.
Und weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Auch da sind wir noch im verlängerten Arm des Kampfsystems quasi. Ich habe über nochmal das Gegnerdesign nachgedacht und habe ich überlegt, gefühlt viele tolle Sachen dabei gewesen, auch gerade wenn es mal morbider wurde, dieses mutierte Schwein aus der letzten Folge, diese Fleischkutschen, diese Skelette, die sich da, sind jetzt keine Gegner, aber diese Skelette, die sich in einem Level an die Wand hineinschieben. Es gab echt viele tolle Sachen, Und aber eines fiel mir skurrilerweise rückblickend als absoluter Liebling, was Gegnerdesign anging, ein. Und zwar ausgerechnet diese Schlangen in dem Wald. Der Wald, durch den ich durchgerannt bin, aber wenn ich sie gesehen habe, war ich jedes Mal schockiert. Diese kleinen Schlangenhaufen, die aus dem Gebüsch hinauskreuchen und irgendwie wie ineinander verwachsen zu sein scheinen. Aber auch die gigantischen Schlangen, die da auch noch dazwischen drumherum stehen. Und das sah immer toll aus. Also die blieben aus irgendeinem Grund bei mir besonders hängen, die fand ich visuell am beeindruckendsten tatsächlich.
Also ich mochte halt, dass es nach hinten raus dann halt so richtig schön abgefuckt wurde. Wir haben, glaube ich, gar nicht zum Beispiel erwähnt, weil ich glaube, dass dieser Gegnertypus, den gab es ein einziges Mal, nämlich hinterm Haus in Bergenworth. Da gibt es diese seltsamen, die so aussahen wie so Gespensterheuschrecken, aber mit so vielen Füßen wie so ein Tausendfüßlerchen, weißt du, was ich meine?
Die sind
so
seltsame,
komische, insektenartige Kreaturen, die sich dann wie so ein L aufbäumen und dann versuchen die dich mit diesen Ärmchen zu greifen und die schießen so Feuerbälle und so eine ganz seltsame Kreatur, aber strahlend weiß und glänzt in, leuchtet gerade so im Mondlicht, hat so eine übernatürliche Qualität. Solche Sachen fand ich geil, ne? Diese seltsamen Gehirne, diese riesigen Gehirne mit Augen, die auf so einem Menschenkörper durch die Gegend gelaufen sind und so. Und das ist schon geil, wie das nach hinten raus so abgedreht wird. Selbst diese Nightmare-Level waren in der Hinsicht echt ganz cool, mit diesen noch bizarreren Versionen von altbekannten Kreaturen, ne? Diese Werwölfe, deren Kopf so seltsam schief hängt, als wäre das Genick gebrochen. Das war schon relativ nice und verstörend. Es gibt ein bisschen viele Werwolf-Variationen, das muss man auch sagen.
Ja, genau. Übrigens, auch muss man ja rausheben, das fällt mir jetzt nochmal ein, mir fallen vom Punkt weg drei Momente ein, in denen das so ungewohnt beabsichtigt und hervorgehoben inszeniert wurde, wenn ein Gegner so eine kleine Überraschung bereithielt. Und wir haben von dem Schwein erzählt, das ist ein Beispiel, also das Schwein, das erst mit dem Rücken zu uns steht und dann haut man drauf und denkt, das ist ein normales Riesenschwein, stellt sich heraus, nein, ist ein mutiertes Riesenschwein. Cooler Moment, aber es gab auch in dem Waldgebiet, da gibt es eine Scheune, eine mehrstöckige, durch die läuft man und da steht ein einzelner Gegner, der aussieht wie ein umherlaufender Dorfbewohner, wie wir sie schon zuhauf gesehen haben. Oh, ich habe meinen Mülleimer umgekickt. Und da ist es zum ersten Mal, wenn man auf den draufhaut, dass man sich zuerst denkt, ui, der hält aber mehr aus als sonst. Wenn man ihn weggehauen hat, dann ist es der erste, aus dessen Kopf dann die Schlängel da rauskommen, diese Schlangen und die komischen, das sieht aus wie bei Resident Evil, die Zombies. Ganz seltsame Kreatur und das ist auch ganz toll inszeniert gewesen, weil man ist mit dem alleine, man kann diese Verwandlung mit ansehen, da kommt auch so ein bisschen dramatisches Licht von außen durch das Fenster in die Scheune rein, auch noch erhellt durch die Fackel, die dieses Wesen in der Hand hält, da hat man schon gemerkt, da hat man sie extra so ein bisschen Raum gegeben, um das auch schön zu inszenieren.
Ja, genau. Das, sie haben aber, also das gibt's nicht häufig, aber da haben sie so ihre Momente.
Genau.
Also ich war jetzt rückblickend, ehrlich gesagt, das haben wir ja auch schon an der anderen Stelle schon mal kurz angerissen. Ich fand's krass, wie im Grunde genommen einfach ich da durchgekommen bin. Ich habe keine neuen Gedanken dazu im Vergleich zu unserer Mid-Season-Diskussionen sozusagen, vor vier Folgen oder sowas. Ich bin immer noch aber frappiert. Also es ist immer noch erstaunlich. Es muss einfach an zunehmender Spielerfahrung liegen. Ich habe gedacht, nach hinten raus kommen jetzt die Inhalte, die ich noch nicht vorher gesehen habe. Da wird es bestimmt schwer. Nach hinten raus kommen auch die Inhalte, wo das Leveling deines Charakters nicht mehr so viel Unterschied macht. Wir haben ja schon drüber gesprochen, je höher die Level sind, desto weniger tust du eigentlich obendrauf in Relation. Ne? Nochmal 10 Energiepunkte, wenn du eh schon irgendwie 1000 hast, ist scheißegal eigentlich. Das entscheidet keinen Bossfight. Und ich habe gedacht, jetzt in den Regionen, da muss es jetzt ernst werden, da, weiß ich nicht, da muss jetzt irgendwo nochmal so eine Hürde kommen, an der ich irgendwie länger hängen bleibe oder sonst irgendwas. Und nö, ehrlich gesagt. Also zu den erschütterndsten und schwierigsten Gegnern gehört diese eine magisch begabte Jägerin, die in Bergenworth in diesem kleinen College rumrannte. Weißt du, welche ich meine? Ne? Wo man diese Wendeltreppe hoch muss und die konnte diese krassen Magiegeschosse machen und sowas, wo ich dann so irgendwie 4-5 Mal in Folge gestorben bin und dann habe ich das Bloodstarved Beast, habe ich noch im Kopf, als ziemlich eklig, aber das ist es eigentlich? Sonst habe ich gar keinen Endgegner im Kopf, wo ich denke, so, boah, ey, und nichts, was auch nur annähernd an die richtigen Klöpse der Vergangenheit heranreicht.
Das stimmt, da stimme ich dazu. Ich überlege gerade auch nochmal, ob wir da nochmal, nee, aber ich habe mir das ja auch in so einer Weise aufgeschrieben. Insgesamt erstaunlich gut durchgekommen, allerdings natürlich auch mit dem mittlerweile ja, also was der Anstellgut beim Fahren ist, ist hier das vorbereitende Präparationsgrinding, um mal einen griffigen Begriff zu nennen. Bevor das Spiel so richtig losgeht, das war so ein schöner Airbag für den Frust. Dadurch kam ich auch immer sehr gut durch. Diese Aussage wird mir, je nachdem, wie schnell wir in dieser Folge noch reden, in wenigen Minuten oder in der nächsten Folge gehörig in den Arsch beißen. Seid gespannt da draußen. Aber für den Moment würde ich sagen, insgesamt kam ich gut durch und mit einem guten Gefühl.
Ja, also viel besser. Viel besser als erwartet. Ich habe mich auch gefragt im Nachgang, ob das irgendwie, weiß ich nicht, also liegt es mehr in dem Korridor von Spielen und Spielmechaniken, die ich normalerweise spiele? Also ist das in irgendetwas, was ich vermutlich vertrauter bin? Aber es ist, ergibt alles keinen Sinn. Weil ich habe ja auch schon erzählt, der Erstkontakt mit Bloodborne war ja eigentlich genau das Gegenteil. Da fand ich es total schwer und habe es deswegen dann auch nicht durchgespielt und habe es dann ewig liegen lassen. Und jetzt bin ich da gefühlt so durchgeflogen. Ne? Also klar, nicht irgendwie alles jetzt im ersten Anlauf irgendwie so geohrfeigt und weitergelaufen. Aber so viel einfacher als erwartet. So viel einfacher als erwartet. Aber es fühlte sich halt auch echt geil an. Vielleicht auch deswegen. Ne? Vielleicht fühlt es sich auch so geil an, weil es irgendwo genau den richtigen Grad auch an Gegendruck hatte. Ne? Es war nie trivial. Man musste immer schon sehr genau nachdenken und vorsichtig sein und durfte nicht einfach jetzt irgendwie immer nur, weiß ich nicht, hier Leroy Jenkins schreien und nach vorne rennen oder sowas. Und das wurde ja nochmal so ein bisschen verstärkt auch, ne, durch den Nitro-Pokal, dass wir da einfach so gesagt, dass man gesagt hat, okay, dann gehe ich jetzt mal einfach mit Bedacht und mit Vorsicht vor, ne, und renne nicht einfach nur durch den Level, als würde meine Jacke in Flammen stehen. Und aber ja, trotzdem, also krass, aber das war sehr, sehr angenehm dadurch. Das ging so flott vorbei. Es wie im Fluge, es war abwechslungsreich, es war schön, es hat sich immer gut angefühlt. Es gab Momente, wo es schwer war, aber die waren auch relativ schnell immer gemeistert. Cool.
Ich muss da auch jetzt mal ganz kurz für mich selbst festhalten. Ich bin da auch ein bisschen stolz drauf, dass ich es durchgespielt habe. Ich weiß noch, ich habe es ja damals zum Release mal angefangen, habe ich auch erzählt in der ersten Folge, und mal kurz reingeschaut und ich kam nie weiter als um die erste Straßenecke quasi. Dieses Ensemble mit dem Scheiterhaufen und den patrouillierenden Dorfbewohnern bei dem großen Tor, ganz zu Beginn des Spiels, wirklich ganz zu Beginn, da bin ich nie dran vorbeigekommen und wenn nur wenige Meter. Und jetzt das Spiel einfach mal durchgespielt zu haben, also da muss ich sagen, Chapeau für Domshot, also bin ich einfach stolz auf mich selbst. Ich erwarte jetzt hier keine großen Komplimentierung, aber ich freue mich einfach für mich. Man sieht einfach, der Mensch wächst. Er entwickelt sich einfach weiter.
Der Gag ist, als wir das erste Mal drüber gesprochen haben, hast du ja noch gesagt, du fandst es ursprünglich auch mal irgendwie zu gruselig, aber davon ist ja auch nichts übergeblieben, ne?
Nö, das ist ja, also abgestumpft, das kommt noch dazu, seit, weiß ich nicht, 2018 oder was. Es gab immer wieder Momente, fand ich schaurig. Da muss ich vor allem an, das ist jetzt eine ganz besondere Stelle, weil die, glaube ich, nicht wirklich im Kopf hängen bleibt, weil es einfach nur so ein Durchgangsareal ist. Aber es gibt relativ früh im Spiel ein Areal, da kommt man, also noch wenn man in Yharnam ist, kommt man in, das ist noch vor dieser Kanalisation und bevor man auf diesen Friedhofstyp trifft, bei dem mir Wind Waker geholfen hat, da bewegt man sich durch ein mehrstöckiges Areal, wo auch so Baukräne sind. Und es war zum ersten Mal, wo so eine Gegnerkomposition und die Umgebung wie in Kombination sehr viel Grusel und Schauer eingejagt hat. Zum einen war es ein echt dunkles Gebiet, das fand ich ein bisschen gruselig und da konnte man auch nicht so einschätzen, was passiert hier eigentlich. Und dann aber auch die Gegner, die Musketenschützen, also meine Hassgegner aus diesem Spiel, die mich mit jedem Schuss drohten, diesen Abgrund runterzuwerfen. Und dort tauchen auch zum ersten Mal die etwas stärkeren Werwolf-Mutationen auf. Und dieses Areal, da bin ich zwar immer ganz gut durchgekommen, so, aber das blieb mir in Erinnerung. Also insgesamt, der Grusel blieb weg zum Glück, aber es gab trotzdem Momente, wo ich mir kurz so die Jacke ein bisschen mehr und näher um den Kragen geschlossen habe und mir so gedacht habe, so, boah, okay.
Ja, also ich fand's echt auch wieder geil und stimmungsvoll. Es war ein bisschen uniformer, als ich es in Erinnerung hatte.
Ja, ja.
Ne? Also ihr habt hinterher schon gedacht, das ist schon sehr viel Stadt und sieht schon sehr ähnlich aus. Auch wenn ihr jetzt dann zum Beispiel dann in Bergenworth innen drin bist oder in dieser Lecture Hall und so. Da stehen dann halt schon überall nochmal so die gleichen Pöttchen im Regal wie in Josefskas Klinik am Anfang und so. Und ich meine, das macht schon irgendwo Sinn. Das ist jetzt nicht so, dass man da sitzt und sagt, das ist ja völlig falsch. Aber das führt natürlich dann dazu, dass nominell unterschiedliche Areale dann doch wieder ähnlich sind. Genauso auch ein bisschen wie das Hemwick Charnel Lane und der Wald, die irgendwie schon unterschiedlich sind, aber nicht krass unterschiedlich sind. Ne? Und ja, keine Ahnung. Also es sind so schon insgesamt viele Sachen, wo ich hinterher gedacht habe, so naja, okay. Auch Yagul zum Beispiel. Yagul hat schon einen ganz eigenen Charakter, hat Momente wie diese krasse Straße mit den versteinerten Bewohnern, die wirklich eine ganz eigene Bildsprache haben, wo es dann auch faszinierend ist. Aber ansonsten, weiß ich nicht, wenn man mir gesagt hätte, dass es jetzt hier Old Yharnam Süd, wo du da gerade durchrennst, hätte ich wahrscheinlich auch geglaubt.
Ja. Wir haben es schon gestriffen vor ein paar Sätzen. Vielleicht tue ich es nochmal raus. Die Sache mit dem Nitro-Pokal. Also wir haben ja schon Stellung zu dieser Idee bezogen vor einigen Folgen. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht nochmal aufarbeiten. Aber wir können jetzt mal verraten, wo wir denn jetzt so stehen. Ich habe hier eine Zahl vor mir stehen. Sie ist zweistellig. Ich weiß doch eh schon, dass du weniger hast. Das ist doch wieder, es ist immer so bei sowas. Immer, ich habe die Idee und dann stellt sie heraus, nee, ich verliere.
Ich weiß nicht, was steht denn da für eine Zahl?
Also ich sage dir, die Zahl besteht aus zwei Ziffern und eine der Ziffern ist eine Null.
Okay.
Okay.
Meine Zahl besteht auch aus zwei Ziffern.
Und?
Die erste ist eine 3.
Okay, alles klar. Gut, ich löse auf. Ich habe am Ende stehen eine glücksbringende Zahl, die lautet 40.
Okay. Ja, ich bin bei unterm Strich 6 oder 37, wenn wir die Enthauptung aus der Endsequenz mitrechnen.
Ach so, ja, dann bin ich bei 40 oder 41.
Ja, genau.
Na gut, aber da gebe ich dir jetzt quasi durchs Mikrofon die Hand, weil ich finde, da haben wir beide uns eine spannende Partie geliefert. Und also jetzt mal ehrlich, das ist nicht viel für so ein Spiel. Das ist nicht viel. Nee, das ist ziemlich gut, ey.
Das ist super wenig. Also, wie gesagt, also vom Gefühl her voll da durchgechillt, ne?
Ja.
Also, weiß ich nicht. Ich meine, überleg mal, selbst jetzt, wenn, nehmen wir mal an, es wären selbst 50 Tode oder sowas, was ist denn das dann pro, weiß ich nicht, ein Tod pro halbe Stunde oder sowas insgesamt, wenn man wahrscheinlich nicht mal das, wahrscheinlich haben wir länger als 20 Stunden an dem Ding gespielt, weil wir sind ja schon.
Ich kann dir sagen, in einem durchschnittlichen Mario Kart Rennen sterbe ich häufiger mit Chrom Panzer. Also, das ist schon echt ordentlich.
Ich weiß nicht, ob man das stirbt, aber.
Die offizielle Lore von Mario Kart besagt es. Ich kann ja YouTube-Videos weiterleiten. Naja.
Nee, aber das lief sehr gut, muss ich sagen. Viel, viel besser als gedacht.
Kannst du dir jetzt auf dem Post-it schreiben, habe ich gewonnen, den ersten Pokal.
Ja, ich bin jetzt gespannt. Das wird jetzt wahrscheinlich schon irgendwo bei einem Goldschmied in Auftrag gegeben werden, nehme ich an.
Ja. Ich hoffe, du hast Geduld. Es gab eine hohe Nachzahlung fürs Finanzamt. Ich muss mich jetzt erstmal davon erholen, aber ich gebe das mal beim Schmiede Günther in Auftrag. Das dauert ja auch, bis so ein Pokal, ne, entsteht. Aber
ich das bin ja auch gespannt. Es wird ja eine Inschrift geben, eine Gravur, ja, nehme ich an. Ja. Da wird schon irgendwie, wird ja bestimmt was Nettes einfallen. Da bin ich zuversichtlich. Ganz bestimmt. Wettschulden sind ja Ehrenschulden.
Ja, ganz sicher. Ja. Naja, okay, Ehre behalten. Wie geht's denn jetzt weiter, André Fragezeichen? Die Leute werden ja, also wenn alles geklappt hat, feststellen. Also jetzt will ich nicht zu viel verraten, aber da ist noch eine andere Folge im Podcast-Feed nach dieser. Was ist denn damit los?
Ja, wir haben es ja, ich habe es mal schon, quasi habe ich es schon gesagt, ne? Also ich hatte gesagt so, wie wäre es, wenn wir diesmal den DLC noch machen? Auch ehrlich gesagt aus der Laune heraus von, es lief so gut.
Ja.
Wie schlimm kann es schon werden?
Ja.
Und ich hatte ja damals zum Beispiel bei Dark Souls 1 hatte ich ja den DLC auch noch gespielt. Und es war schon knackig, aber das ging schon. Bei Dark Souls 2 hatte ich dann keinen Bock mehr drauf, weil einfach das Spiel so schon viel zu lang war. Und jetzt habe ich mir gedacht, so, das ist doch eigentlich ideal. Also erstens, weil ich habe echt Freude einfach nur an dem Kampfsystem von Bloodborne. Ich habe schon Bock damit, noch ein bisschen Zeit zu verbringen. Zum Zweiten, es gab ja den einen oder anderen, der unglücklich war, dass wir vor allem, glaube ich, so easy da durchgekommen sind. Und dieser DLC, The Old Hunters, der gilt als nochmal deutlich knackiger. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch vielleicht die Möglichkeit, allen ein Win-Win-Win herzustellen, allen zu geben, was sie wollen, uns mehr Bloodborne, den Menschen mehr Diaries, denjenigen, die gesagt haben, dieser Nito-Pokal und eure Vorsicht und eure Kompetenz, dass ihr so verdammt gut seid, so glorreiche Mega-Skill-Gamer seid, hat mir meine ganze Erfahrung beim Hören kaputt gemacht. Vielleicht gibt's jetzt ja noch eine zweite Chance, wo wir dann auch mal 3 Anläufe brauchen für so einen Boss oder so.
Ja. Ja, also dafür haben wir uns entschieden. Wir haben dann noch kurz uns Blickkontakt gegeben und einander gefragt, ist das in Ordnung? Machen wir das? Und alle, also ich auch, haben gesagt, ja, das machen wir. Und das ist jetzt der Plan. Und Fun Fact übrigens, du hast ja offenbar diese eine Version von Bloodborne diesmal im PlayStation Plus Abo gab, ja, ne? Mit DLC inklusive. Mhm. Stellt sie heraus, nicht für mich. Ich habe ja Original Gamer, wir erinnern uns, das Spiel zum Release gekauft und deswegen habe ich tatsächlich nur die Standardversion gehabt, was übrigens auch erklärt, dass du vor 54 Folgen mal von einem Item erzählt hast, das ich nicht bekommen habe. Stellt sie raus, das ist quasi das Eintrittsitem für den DLC. Das heißt, ihr habt mir jetzt den DLC gekauft, investiert nochmal 19,99 €. und jetzt habe ich das Ding, hab's installiert. Und ich habe Erfahrungen bereits gesammelt. Ich glaube, da werden wir in der nächsten Folge drüber sprechen, wenn es dann auch darum geht, mal zu reflektieren. Wie fühlt sich das eigentlich an, dieses sogenannte New Game Plus, durch das wir jetzt ja warten müssen, um zu dem DLC-Eingang zu kommen? Für mich persönlich ist es nochmal umso spannender, weil ich habe noch nie in meinem Leben davor in irgendeinem dieser Spiele ein New Game Plus gespielt. Nur davon gehört, ich kenne das Konzept, also einfach nochmal spielen, aber man behält den Level und die Waffen und die Gegner sind schlimmer. Aber selber nie ausprobiert. Und da werden wir dann ein bisschen in der nächsten Folge berichten und dann knöpfen wir uns den DLC vor.
Genau, also wir werden dann in der nächsten Folge, wenn wir mal drüber sprechen, wie war's denn jetzt im New Game Plus? Weil das war ja auch noch in der Erwägung, dass wir gesagt haben, so, das haben wir wirklich noch nie gemacht. Also ich persönlich, in meiner Erinnerung, habe das generell noch nie gemacht. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie ein New Game Plus gespielt. Weil bekanntlich, wenn ich ein Spiel durchgespielt habe, dann interessiert es mich nicht, das jetzt nochmal zu spielen, irgendwie schon gar nicht direkt im Anschluss. Und dementsprechend bin ich gespannt, auch wie stark verändern sie es, wie stark werden jetzt hier auf einmal nochmal die Zügel angezogen. Ne? Also ist es jetzt auf einmal brutal schwer, schon in dem normalen Ding? Oder fliegen wir zum DLC, ja, wie auf Pegasus schwingen?
Es ist einfach, das ist so scheiße jetzt, weil hinter den Kulissen, haben wir schon mal reingeguckt, ne, um mal ein Gefühl zu bekommen. Und ich sag mal so, viel haben wir uns noch nicht erzählt, aber es flogen schon die ersten Screenshots und Bemerkungen durch den Skype-Chat. Und das nervt mich.
Die Erfahrungen sind vielleicht leicht unterschiedlich.
Das nervt mich, jetzt hör auf, das nervt mich jetzt schon wieder wahnsinnig. Also, da wird uns nochmal... Da wird schon mal was auf uns zukommen. Ach Mann.
Oh. Ich bin zuversichtlich, das wird bestimmt total super. Man muss jetzt dazu sagen, dadurch, dass wir es jetzt so machen, dass wir jetzt das im New Game Plus spielen, wird der DLC ja auch nochmal schwerer.
Ja.
Als wenn wir ihn einfach im normalen Durchgang abgehakt hätten.
Um Gottes Willen, dann habe ich ja gar nicht gedacht. Och, du liebe Zeit, stimmt ja. Um Gottes Willen. Okay, alles klar. Das Projekt wird uns noch begleiten ein Weilchen. Um Gottes Willen.
Also wir können sehr gespannt sein, wie das hinterher ausgeht. Ja? Vielleicht werden wir es bitte nicht bereuen. Vielleicht gibt es auch nur noch eine Folge. Die eine Bonusfolge, ja, wo wir erzählen, wie es im New Game Plus so war und warum wir diese Idee doch nicht weiter verfolgen werden. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Aber das sind sie, die neuen aufregenden Abenteuer, die noch anstehen, meine Damen und Herren. Und jetzt hoffen wir, ja, dass wir dann, also wir gehen schwer davon aus, dass sie jetzt hier auch noch eine zweite Folge vorfinden, in der wir schon mal über diese New Game Plus Erfahrung sprechen werden. Und dann schauen wir mal. Dann schauen wir, wir hoffen, dass das dann bündig weitergeht. Ich möchte hier schon mal sagen, falls es notwendig sein sollte, wenn das jetzt irgendwie asozial hoch 10 ist oder sowas und es irgendwie Zeitaufwand braucht, um sich dann vielleicht da irgendwie so hinzugrinden, dass wir hier irgendwie nicht mehr die ganze Zeit nur noch mit Tränen in den Augen spielen oder sowas, kann es auch sein, dass wir vielleicht mal eine Woche Pause machen, um uns dahin zu arbeiten. Ich gehe davon aus, dass es relativ fluffig läuft.
Sehr guter Hinweis. Ich werde mir außerdem für die nächste Folge, wie es von mir erwartet und ja auch erhofft wird, natürlich eine weitere Pokalidee ausdenken und die mitbringen. Möglichst eine, die erneut unser Spielverhalten massiv beeinflusst und manipuliert. Nein, das ist natürlich nur Quatsch. Ich lass das jetzt gut sein. Wir haben es ja schon klargestellt. Wir sind hier gut durchgekommen, trotz des Pokals. Ne? So.
Nächstes Mal werde ich mir einen ausdenken. So machen.
Ja. Ja, sehr gut. Ich habe hier noch Platz für einen. Ja.
Hast du diese Donkey Konga Controller, Dom?
Ich habe eine Tanzmatte. Ich habe gesehen, ich
auch gut.
Ich folge auf Twitch jetzt einer Streamerin, die spielt Elden Ring auf einer Tanzmatte. Und jetzt kommt aber der Knaller, André. Sie spielt Elden Ring auf einer Tanzmatte und spielt parallel in einer zweiten Session auf dem PC nochmal Elden Ring in einem anderen Spielstand. Parallel.
Aber wie geht das?
Ja, das musst du ihr zugucken und lernen. Das ist der Wahnsinn. Also sie macht auch Bosskämpfe und all das.
Okay, das klingt schon nach Multitasking. Aber macht sie dann Bosskämpfe und auf dem PC steht sie in der Ecke währenddessen?
Nee. Sie bewegt sich bei beiden.
Beide parallel?
Sie spielt parallel. Das ist wahnsinnig beeindruckend.
Wie ist da die Manipulationskontrolle? Wie gut ist die Überwachung? War da schon mal der TÜV in der Wohnung?
Ich wusste, dass das gefragt wird. Da sitzen immer 12 Männer drumherum und zeigen, dass keine Kabel irgendwo in der Luft hängen. Nee, keine Ahnung. Ich sag nur, von dem, was man sieht, es sieht so aus, als würde sie das auf einer Tanzmatte spielen und auf dem PC parallel.
Ich würde sagen, was wir machen sollten, ist, wir versuchen, den krassesten Soulspawn-Stream-Fake, den wir machen können, weißt du, wo du sitzt dann und unter dem Tisch, weißt du, hinter so einem Tuch und spielst auf dem PC, ja, ich spring einfach auf so einer Tanzmatte rum und behaupte diese Eingaben, ja, das ist das, was wir hier auf dem Bildschirm sehen.
Dann wirst du schön erstmal 8 Stunden tanzen, während ich grinde, und dann musst du das irgendwie erklären. Ja. Ah, sehr gut.
Weißt du, oder so, mal gucken, ob es noch was Abgefahreneres gibt als eine Tanzmatte, so eine Twistermatte oder was auch immer, wir werden sehen. Naja.
Ja.
Also das alles und noch viel mehr, meine Damen und Herren, in der nächsten Folge. Das erste Mal in der Geschichte der Diaries, ein New Game Plus, ein DLC, den beide betreten. Oh mein Gott, Aufregung, Chaos, Jubel, weiß ich nicht, die Arena flippt aus. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören in dieser Folge und bis zum nächsten Mal.